So einen schönen guten Abend. Ich bin recht froh, einmal in diesem schönen Raum zu sein, wo ihr alle dabei seid. Vor Jahren habe ich schon einmal sehen dürfen, den Raum, und ich fand ihn sehr schön. Aber mit euch ist er noch schöner. Ja, dann habt ihr gehört, wir wollen heute den Psalm 16 betrachten, und zwar einmal messianische Weise, Betrachtung. Dann habe ich gehört von einem lieben Bruder, ich kann ja nur wiederholen, ihr habt es ja schon mal gemacht. Aber Wiederholungen sind ja gut. Ja. Ich möchte was sagen. Man kann ja die Schrift mehrfach auslegen. Ich will über die einzelnen Formen nicht reden, ja. Aber für uns war es damals als junge Leute, wir waren so etwas über 20, in unseren jungen Freizeiten, Bruder Geier, Bruder Heller, da haben sie uns so einmal in die mehrfache Auslegung der Schrift hineingeführt. Und zwar ging es um eine siebenfache Auslegung. Der Grund war, Psalm 12, Vers 6, das Wort Gottes ist siebenfach gereinigt vom Himmel herabgeflossen. Siebenfach geläutert. So rein, so klar ist das Wort Gottes. Und dazu der siebenfache Gottesgeist, steht Jesaja 11, Vers 2, in Verbindung mit dem siebenarmigen Leuchter. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, wie geht es weiter, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und von diesen sieben hat man dann eine siebenfache Auslegung der Schrift gebracht. Wir waren als junge Leute so fasziniert damals, und vor allen Dingen, ja, der Bruder Geier hat uns thematisch hineingeführt, und der Bruder Heller in seiner Begeisterung, er sagte, liebe Freunde, als ich das begriffen habe, meine Bibel, so ein kleines Buch, die wurde plötzlich so dick, ich wollte nichts anderes mehr als siebenfach. Das haben wir dann auch tun wollen. Aber ich habe bald gemerkt, wenn man jung ist und nur wenig die Bibel kennt, kann man das gar nicht. Wir haben dann halt immer nach Konkordanz Worte gesucht, die da hineinpassen, aber das war nicht richtig. Ich habe sie ja gelassen. Aber es ist wunderbar. Die Bibel sagt ja, wenn ihr zusammenkommt, hat dann jeder etwas. Und als erstes wird genannt Psalm. Wir sollen immer einen Psalm haben. Und aus dem Grunde, durch die Psalmen werden wir auch im Geist zur Fülle gebracht. Ein wunderbarer Weg. Wie ich gerade an die Psalmen dachte, fiel mir meine Schwester Käthe ein bei uns, eine unserer ältesten Schwestern in unserem Kreis, 95 Jahre. Sie sagte, Wolfgang, wenn ich bei meiner laufenden Bibel lese, an die Korinther komme, dann blättere ich immer und plötzlich bin ich im Psalm. Chronika, was habe ich gesagt? Ja, Chronika, logisch. Da sind die vielen Namen drin. Ich lese alle, wisst ihr warum? Karl Geier hat uns gesagt, wenn die Chronika drankommt, ich lese alle Namen. Wisst ihr warum? Wenn ich oben ankomme, ich will sie alle schon kennen. Da habe ich gedacht, gut, ich lese auch. Ja, wollen wir beginnen mit dem Psalm 16, messianischer Weise. Psalm 16 hat eine Überschrift, er hat es gelesen, der Bruder Miktam. Ich habe viele kluge Brüder gefragt, die Hebräisch können. Sag mal, was heißt eigentlich Miktam? Keiner wusste es. Sagt, das kann man gar nicht sagen. Ich habe halt die Überschriften angesehen. Der eine hat geschrieben, ein Sühnegedicht, ein Sinngedicht. Ein anderer, durch Luther ist das, ein gülden Kleinod. Einer schrieb, ein geheimnisvolles Gedicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein geheimnisvolles Gedicht. Ja, so können wir vielleicht noch weitere Überschriften nennen. Er ist jedenfalls von David. Der Psalm 16 hat vielleicht drei Abschnitte, wie man es einteilen kann. Die ersten vier Verse könnte man sagen, Verlangen nach Gott. Die zweiten vier Verse, Gemeinschaft mit Gott. Und die dritten Abschnitte sind dann drei Verse, 9 bis 11. Lebensgemeinschaft über den Tod hinaus. Also man sieht, in der Bibel ist alles geordnet und wir müssen alles auch geordnet in uns aufnehmen. Umso klarer wird uns dann auch das Verständnis der Bibel. Wenn wir nun den ersten Gedanken haben, Verlangen nach Gott, und wir legen es messianisch aus, wir denken an den Herrn, dann möchte ich einmal daran erinnern, ja, fange ich da an. Paulus hat es geschrieben an den Timotheus. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Wie geht's weiter? Gott geoffenbart im Fleisch. Das ist ein Geheimnis. Und das wissen die wenigsten. Ein so großes Geheimnis. Gott, geoffenbart im Fleisch. Wir wissen aus der Bibel, der Sohn Gottes war in Gleichheit mit dem Vater. In wie vielen Äonen zusammen, allein wissen wir nicht, aber in Unendlichkeiten. Und der Vater hat seinen ganzen Gottesreichtum in seinen Sohn hineingegeben. Jesus war Gott gleich. Und nun kam er ins Fleisch. Gott geoffenbart im Fleisch. Erstens halten wir fest, Jesus ist Gott. Keine Abschwächung. Er ist der Sohn Gottes, als solcher ist er Gott. Aber nun, dieses Geheimnis, dass er ins Fleisch gekommen ist. Ja, wir haben immer die Weihnachtsgeschichte, ja, das kleine Kindlein in der Krippe. Aber ich habe einen Abschnitt gefunden, Römer 8. Das ist ein eindrucksvoller Abschnitt. Das, was dem Gesetz unmöglich war, dass wir in die Nähe Gottes, in die Gemeinschaft Gottes kommen, das tat Gott. Wie tat es Gott? Er sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wie du und ich. In dieser Gestalt sandte er seinen Sohn in diese Erde, in diese Welt. Also in tiefen Sinn. Er kam auf diese Erde als Mensch wie du und ich. Hatte aber einen großen Auftrag. Er sollte der Erlöser der ganzen Welt, Erlöser der ganzen Menschheit werden. Konnte nur geschehen, dass das Gotteslamm ein reines Lamm ist, ohne Sünde. Können Sie euch das vorstellen? Mich hat es mir einmal erschüttert, das ist Jahrzehnte her, da hörte ich den Satz von einem Bruder, der Herr hätte in seinen Erdentagen auch sündigen können. Ich war zunächst mal paff, dachte, das kann es gar nicht geben. Aber je mehr ich diese Worte bedenke, er kam in Gleichgestalt, in Gleichheit meines Fleisches, deines Fleisches, kam auf diese Erde. Er hätte sündigen können. Und dann hätte es keine Erlösung gegeben. Und das ist der Sieg von Golgatha. Das reine Gotteslamm, Jesus Christus, das Lamm Gottes. Ach ja, die Bibel bezeugt es uns so klar. Jeder in seiner Weise. Petrus, der Mann der Tat, er tat keine Sünde. Paulus, der Mann des Wissens, er wusste von keiner Sünde. Johannes, der Mann, der in ihm ruht, in ihm, in Jesus, war keine Sünde. Und darum gibt es eine vollkommene, völlige Erlösung für jeden, der an Jesus glaubt. Eine herrliche Botschaft. Und nun wissen wir den Sohn, wenn wir ihn erfassen wollen. Er kam in diese Erde als Mensch in unserem sündigen Fleisch. Und jetzt fangen wir an und sehen uns den Vers oder den Psalm etwas an. Der erste Abschnitt, er hat die Überschrift bei mir, Verlangen nach Gott. Die ersten vier Verse, ich will sie kurz nochmal nennen. Der erste Vers heißt: Behüte, bewahre mich, Gott, denn ich berge mich in dir. Ich vertraue dir. Meine ganze Hoffnung geht auf dich. So kam der Sohn auf diese Erde. Er wusste, Vater, ich muss mich ganz bergen in dir. Kann keinen Schritt allein gehen. Jeden Schritt mit dir. Bin der Einzige, der über diese Erde gehen kann, ohne eine Sünde. Ohne dass ich angefochten werde, dass ich umgebracht werde. Darum die erste Bitte zum Vater. Behüte, bewahre mich, Gott. Ich will ein wenig dazu nennen. Wir brauchen nur an die Geburt unseres Herrn denken. Da kamen die Weisen aus dem Morgenland und suchten ihn und hatten die Frage in Jerusalem, wo ist der neugeborene König der Juden? Das hat der Herodes gehört. Da hat er ein Verlangen gehabt, erkundigt euch ganz genau, wo er ist, ich will ihm auch huldigen. Nein, nein, er wollte was anderes, er wollte ihn umbringen. Ein König, das ist er und kein anderer. Und dann gab es ja diesen Kindermord da in Bethlehem, nicht? Alle Kindlein unter 2 Jahre mussten ihr Leben lassen. So sieht die Sünde aus. Und wir verstehen die Bitte des Herrn von Anfang an. O Gott, bewahre mich. Das ist eine Bitte, die wir auch übernehmen können, nicht? Deswegen ist der Psalm 16 auch für uns so schön. Bewahre mich. Wir sehen den Herrn als 12-Jährigen. Da geht er zum ersten Mal mit zum Passafest. So war bei den Juden so üblich. Bei uns gibt es die Konfirmation und die Kommunion. Mit 12 Jahren war ein Jude, ein Jüngling, wurde er eingeführt. Er wurde dann genannt ein Ben Beitora, das heißt ein Sohn des Gesetzes. Er war mit 12 Jahren dann reif und fähig und hatte an allen Festen, die Gott vorgeschrieben hat, an den Festen teilzunehmen. Auch hatten sie die Juden dann, die 12-Jährigen, von da an einen Beruf zu lernen. Hat ja Paulus auch gehabt, war dann Zeltmacher oder Teppichweber, wie man es auslegen will. Und dann war er als 12-Jähriger mit im Tempel. Und es ist schön, die Geschichte da zu lesen. Die Eltern waren schon auf dem Heimweg, haben ihren Sohn gesucht und haben ihn nicht gefunden. Und dann kamen sie wieder zurück nach Jerusalem und sie suchten ihn. Wo fanden sie ihn? Im Tempel. Und dann sagt Maria, mein Sohn, dein Vater und ich, wir haben dich überall gesucht. Was hast du uns angetan? Was für eine schöne Antwort gibt der Herr seiner Mutter. Wusstest du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Du weißt doch ganz genau, Maria, wer mein Vater ist. Die Weisheit des 12-Jährigen in der Antwort und wie taktvoll, können wir viel lernen. Könnte man noch weiter ausmalen, aber so können wir den Weg Jesu in seiner Jugend und in seiner ersten Zeit seines Auftretens überall verfolgen. Immer wieder die Gegenangriffe gegen ihn. Immer wieder finden wir die Handschrift Satans. Sie wollten ihn umbringen. Und er ging still seinen Weg. Immer diese Bitte, behüte mich, Gott, ich vertraue mich. Ich berge mich in dir. Da heißt es weiter, du meine Seele, spreche zu Gott, du bist mein Herr, mein Gut bist du, oder ich kenne kein Gut außer dir. Das war der Weg Jesu, als er auf Erden wandelte, immer ausgerichtet zum Vater. Kein Weg und kein Wort ohne den Vater. Könnten wir was lernen. Uns hat er ja gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist diesen Weg vorangegangen. Mich bewegen dann die Worte in diesem Gedanken. Johannes 5 steht es wohl. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Der Gottessohn kann nichts von sich selbst tun. Was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn. Der Sohn kann nichts von sich selber reden. Was er den Vater reden hörte, das redet der Sohn. Wir merken diese innere Verbundenheit, Augenblick um Augenblick mit dem Vater. Weil er wusste, das ist der einzige Weg, dass ich so bewahrt meinen Weg über diese Erde gehe. Du hast im Psalm 119 zwei Stellen gelesen, da fällt mir gerade Vers 9 ein. Wie wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit wandeln, wenn er sich richtet, hält nach deinem Wort? Das war der Herr in seiner ganzen Erdenzeit. Der dritte Vers. Du sprichst zu den Heiligen, das sind die Herrlichen, an denen ich alle meine Lust habe. Ich muss sagen, das war der Anfang von Psalm 16, der mich so begeistert hat. Damals bei unseren Jugendfreizeiten, wenn dann der Bruder Geier oder Bruder Heller sagte, ihr seid die Herrlichen, an denen Gott alle seine Lust hat. Oh, das hat uns wohlgetan, nicht? Ihr seid die Herrlichen, an denen Gott alle seine Lust hat. Aber nun sehen wir es im Blick auf den Messias. Als der Herr über die Erde ging, gleich am Anfang, hat er doch einige Jünger gesammelt. Und es ist ganz wunderbar, wenn man da einmal nachgeht in der Bibel, wie er seine Jünger gefunden hat und wie die ersten Begegnungen gewesen sind, die Erlebnisse, die der Herr hatte mit seinen 12, die er gerufen hat. Wenn ich im Kopf alles zusammenbringe, einer der Ersten war der Andreas, der Bruder des Petrus. Die sind erst dem Johannes dem Täufer nachgefolgt und dann kamen sie zu Jesus, nicht? Sie suchten Jesus. Und er führte dann gleich seinen Bruder, den Petrus, zum Herrn. Dann war noch ein anderer, der Philippus. Und wie sie alle heißen, ach ja, und ich möchte es vielleicht doch aufschlagen, Johannes 1, könnt ihr alles nachlesen, steht alles in eurer Bibel drin. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Es ist das wenig Schöne des Alters, dass einem manche Namen immer wieder mal ausfallen. Ja, dann kam der Philippus, er findet den Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Und Philippus folgt ihm nach. Und dann heißt es weiter. Folge mir nach. Philippus aber war auf dem Wege nach Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesum, den Sohn des Josef und den von Nazareth. Nun kommt der Nathanael. Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Das ist immer schön, diese Einladung, komm und sieh. Und dann heißt es, Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm. Ein wahrhaftiger Israelit, in welchem kein Trug und kein Fehl ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und spricht zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Da ist der Nathanael so platt und sagt, Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, Lehrer, Meister, woher kennst du mich? Und diese ganze Antwort des Herrn, ein wahrer Israelit, ohne Fehl, ohne Trug, also so durchschaut ist und der Herr ihm noch sagt, ich habe dich ja schon in dem Feigenbaum gesehen, ehe du gerufen worden bist. Da hat er dann die Antwort und spricht zu ihm. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Ja, Jesus antwortet und dann kommt es weiter. Nathanael spricht, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Wunderbar, nicht? Wenn der Herr so seine ersten Jünger gefunden hat, können wir verstehen diesen Vers. Das sind die Herrlichen, das sind die Heiligen, an denen ich alle meine Lust habe. Aber Vers 4 ist etwas Schmerzhaftes. Der Herr wusste schon von Anfang an, damals hat er es gesagt, durch den David, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen nachfolgen. Ich mag ihre Bluttrankopfer nicht spenden. Ich habe keine Teilnahme an ihren Namen. Ich will sie nicht auf meine Lippen nehmen. Wenn wir im Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 5, Vers 43, da steht das Gleiche, dass der Herr das sagt. Der Herr wusste, dass viele Falsche gegen ihn sind, vom Satan inspiriert, gegen ihn auftreten, ja, ihn dann zum Schluss ans Kreuz bringen. Und da gibt es eine Linie in der ganzen Bibel, die setzt sich fort. Das letzte, diese Ausreife von denen, die der Herr nennt, er will ihre Namen gar nicht nennen, die würde ich also in der Offenbarung Johannes sehen. Kapitel 16, so viel ich weiß, ja, Johannes 16. Da ist von dem Drachen die Rede, das ist der Antigott. Dann ist die Rede von dem Tier, das ist der Antichrist. Dann ist die Rede von dem falschen Propheten, ja, das ist der Antigeist. Das ist die ganze Zusammenballung in diesen letzten drei, die dann die ganze Menschheit zu einem weiten Teil hinter sich bringen werden, wie die Offenbarung es so zeigt, wie sie dann Krieg gegen ihn führen werden. Wäre vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass wir auch in einer Zeit stehen, wo die Dinge zerstörend in die Gemeinde Gottes einwirken. Paulus hat damals schon geschrieben, wenn ein anderer kommt, und die kommen immer, der einen anderen Jesus bringt, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist, den werdet ihr annehmen. Wer ein wenig hineinschaut in das ganze christliche Leben, der spürt etwas von diesen Dingen. Die sind in unserer Zeit schon sehr deutlich. Aber ich will jetzt den ersten Abschnitt einmal schließen. Die Bitte, Herr, bewahre mich, so will ich meinen Weg über diese Erde gehen. Der zweite Abschnitt, die Verse 5 bis 8. Gemeinschaft mit Gott. Da lesen wir in Vers 5. Jehova, das ist also der Vater, den der Sohn anspricht. Jehova ist das Teil meines Erbes und meines Bechers. Er spricht jetzt hier von seinem Erbe, das der Vater ihm zugesagt hat, und von seinem Becher oder seinem Kelch. Es ist die Frage, wie verstehen wir das mit seinem Becher? Wir kennen alle sicherlich die Geschichte von Gethsemane. Die muss man bei Lukas 22 nachlesen. Eine so schwere Stunde im Leben des Sohnes Gottes, ein solcher Kampf, ein solches Ringen mit der Macht der Finsternis, Die Bibel sagt, sein Schweiß wie Blutstropfen. Das war ein Todeskampf. Warum mag es gegangen sein? Es ging auch um einen Becher. Und der Herr hat gebetet, Vater, wenn es sein darf, nimm diesen Becher von mir. Da wurde ihm ein Becher gereicht. Der wusste, das ist nicht der Becher, den ich zu trinken habe. Nimm diesen Becher von mir. Denn zu seinen Jüngern hat er gesagt, der Herr, den Becher, den mein Vater mir geben wird, den werde ich trinken. Er wusste von vornherein, seinen Becher, den er zu trinken hatte, Golgatha. Und ist er nie ausgewichen, der Sohn Gottes. Aber der Feind hatte einen anderen Becher. Er wollte ihn dort töten. Vater, wenn es sein darf, nimm diesen Becher von mir. Nicht meinen Becher, diesen Becher. Und wenn man eine klare Bibelstelle als Antwort dazu haben will, dann haben wir eben die Stelle im Hebräerbrief. Hebräerbrief ist also ein wunderbares Buch für uns alle, der uns ins Alte Testament hineinführt, dass wir das Alte Testament und die alten Geschichten alle besser verstehen. Hebräer 5 ist es. Da kommt er genau auf diese Stelle zu sprechen. Er wird ja Priester genannt in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Nun heißt es Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da sowohl bitten als flehen zu dem, der ihn aus dem Tode zu retten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat. Wo war das? In Gethsemane. Nirgends anders. Und wie heißt es weiter? Dargebracht hat. Und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Um seine Frömmigkeit wurde er erhört. Wenn die Auslegung, denn die meisten haben, richtig wäre, dass der Herr da gebetet hat zum Vater, dass diesen Kelch Gethsemane an mir vorbeigehen, dann wäre er nicht erhört worden. Aber er betete diesen Kelch, den der Feind ihm reichen will. Man könnte noch weiter diesen Gedanken ausführen in der Bibel. Auch beim Mahl wird auch von zwei Kelchen geredet. Aber es geht hier bei dem Sohn Gottes. Der Herr ist Teil meines Bechers, meines Kelches. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat. Da war er auf dem Wege, den werde ich trinken. Ein tiefer Eindruck hat mir gemacht bei dieser ganzen Geschichte von Gethsemane, wenn man die bis zu Ende liest, dann steht da, das war die Stunde der Gewalt der Macht der Finsternis. Da kann man einen gewissen Eindruck bekommen, was da in Gethsemane gewesen ist. Ja, nicht umsonst hat der Herr einen solchen Kampf durchgestanden. Nun das andere. Aber Gott ist auch Teil seines Erbes. Und da lesen wir gleich weiter die nächsten Verse, die passen alle dazu. Du bist für immer mein Los oder mein Erbteil. Das Los oder das Erbteil ist mir gefallen aufs Lieblichste. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. So jubelt der Herr schon in der Ewigkeit, weil der Vater ihm alles gesagt hat, was er erben wird. Kann man im Psalm 2 nachlesen, Vers 7 besonders, da bietet ihm der Vater das ganze All als Erbe an. Und nun jubelt der Herr. Und darum konnte er auch so zielgerade seinen Weg gehen. Weil er wusste, mein Vater erhört mich. Um seiner Frömmigkeit willen ist erhört worden, der Kelch ging vorbei. Aber er hatte Teil an dem Erbe, das der Vater ihm zugesagt hat. Ich will nur ganz kurz erwähnen, was ist ein Erbe? Die Bibel sagt es ganz deutlich, Hebräer 1, Vers 2 steht es, Gott hat ihm das ganze All als Erbe zugesagt. Fordere von mir, hat der Vater gesagt, ich will alles geben, das ganze All. Er hat ihm gegeben, die Gemeinde Gottes ist sein Erbteil, Israel ist sein Erbteil und alle Nationen sind sein Erbteil. Der Sohn wird einmal das alles erben, weil er auf Golgatha gesiegt hat, einen vollkommenen Sieg. Diesen Abschnitt wird dann abgeschlossen, Vers 7. Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Er hat den Herrn immer gepriesen, in seinen Erdentagen. Wenn wir ihn in seinen Erdentagen begleiten, wenn wir die Evangelien durchlesen, immer wieder finden wir Jesus im Gebet. Manchmal ging er nachts hinaus, um eine Nacht im Gebet zu verbleiben. Immer wieder suchte das Angesicht seines Vaters, brauchte Weisung für seinen Weg. Im Psalm 109 steht ein schönes Wort, auch von dem Messias. Es wird meistens so übersetzt, ich aber bin stets im Gebet. Wörtlich heißt es, ich bin Gebet. Das ist ein schönes Wort. Das ganze Leben des Sohnes Gottes war Gebet. Ich bin Gebet. Und da merken wir, wohin das führt. Wenn einer ganz im Gebet ist, oder das andere noch, was er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er wird mich beraten. Ja, da steht ja drin, im Psalm 32, der mich beraten hat. Und wohin führt das? Das sagt dann der Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er ist mir zur Rechten. Nun kommt eine ganz gewaltige Aussage. Ich werde nicht wanken. Liebe Geschwister, was für eine Aussage. Ich werde nicht wanken. Ich habe es noch einmal gefunden im Psalm 62. Psalm 62 ist auch von David. Zuerst schreibt er, ich werde nicht viel wanken. Ein paar Verse später sagt er auch das gleiche Wort, ich werde nicht wanken. Vielleicht gilt das erste dem Petrus, das zweite für den Herrn. Wer so mit dem Herrn verbunden ist, wie der Herr auf Erden seinen Weg gegangen ist, wie wird ein Jüngling seinen Vater in Reinheit wandeln, wenn er sich hält nach deinem Wort. In dieser engen Verbindung, ach, was ist das für ein Wort? Ich werde nicht wanken. Wir möchten uns ja mehr der Petrus anschließen, wo es heißt, ich werde nicht viel wanken, nicht? Das wäre schon mal viel wert für uns. Aber gar nicht, bitte. Hier merken wir ganz deutlich in den letzten drei Versen, dass das ein messianischer Psalm ist. Als Überschrift Lebensgemeinschaft über den Tod hinaus. Wäre auch ein Wort für uns. Lebensgemeinschaft über den Tod hinaus. Ich will mal die drei Verse gerade lesen. Darum freut sich mein Herz und verlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Oder El Septuaginta sagt, auf Hoffnung ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle oder Sättigung von Freuden ist mit deinem Angesicht unzertrennlich verbunden. Lieblichkeiten und Wonne, Glück in deiner Rechten immer da. Ist also jetzt von dem siegreichen Sterben und Auferstehen unseres Herrn ist die Rede. Es ist hier vom Geist die Rede, es ist von der Seele die Rede und es ist vom Fleisch die Rede. Wir finden, dass es im Sterben eine Teilung gibt. Aber die Teilung bleibt nicht, die soll wieder alles zusammengeführt werden. Im Blick auf sein Sterben hat der Heiland in seinen Erdentagen schon gesagt, Johannes 10, Vers 18 steht es, niemand nimmt das Leben von mir, ich lasse es selbst. Kann nur einer sagen, der nie eine Sünde tat, kann nur einer sagen, der letztlich Leben in sich selbst hat. Ich lasse das Leben von mir selbst. Und wenn man dann sein Sterben liest, greife ich jetzt Johannes 19, Vers 30 raus. Als der Herr dieses wunderbare, das letzte seiner 7 Worte vom Kreuz gesprochen hat, es ist vollbracht. Was geschah dann? Dann neigte er sein Haupt und übergab den Geist in die Hände des Vaters. So wird es allen gehen. Der Geist geht zu Gott. Von seiner Seele ist die Rede. Du wirst meine Seele nicht dem Sheol oder dem Hades lassen. Vielleicht komme ich zum Schluss auf die Seele. Erst einmal den Leib. Auch mein Leib wird in Sicherheit ruhen. Oder in Hoffnung ruhen, vielleicht besser gesagt. Ich denke da an Jesaja 53, wo wir in einzigartiger Weise ein Zeugnis haben von dem Weg des Herrn ans Kreuz, an sein Sterben, auch in seiner Auferstehung. Und da heißt es, in seinem Tode ist er im Grabe eines Reichen gewesen. Wir wissen, Jesus starb am Kreuz als Verbrecher. Verbrecher wurden gekreuzigt. Und Verbrecher wurden nicht begraben, die wurden in Gehenna. Da war ihre Stätte. Kamen da um, der Leib. Also sagt die Bibel schon so wunderbar, seinem Leib gehört das nicht. Er ist bei einem Reichen im Grabe gewesen. Und wir kennen den Reichen, den Josef von Arimathea, der ein Ratzer war. Der ging kühn zum Pilatus und bat um den Leib Jesu und hat den Leib Jesu in seinem eigenen Grabe beerdigt. Nun bleibt die Seele noch. Er betet, du wirst meine Seele nicht dem Hades lassen. Das heißt, dass die Seele des Herrn ins Totenreich gegangen ist. Und da haben wir zwei wunderbare Zeugnisse. Einmal ist es die Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2. Dann haben wir ein Zeugnis von Paulus, als er in Apostelgeschichte 13 bei seiner ersten Missionsreise. Da kommen sie beide auf dieses Zeugnis zu sprechen. Ich will nur kurz jetzt etwas erwähnen. In der Apostelgeschichte 2 sagt Petrus, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hat, als er da im Sheol war, da hat der Herr in diesen Tagen die Wehen des Todes aufgelöst und nachdem er das getan hat, war die siegreiche Auferstehung. Das heißt, da ging seine geheiligte Seele auch zum Vater, war das wieder zusammen und als er auch auferstanden, war alles drei wieder zusammen. Vielleicht nur ganz kurz für uns, Paulus schreibt es, 1. Thessalonicher Kapitel 5 am Schluss ist der Segensspruch: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib tadellos bei seiner Ankunft. Also bei diesem wunderbaren Zeugnis, das wir im Psalm 12 haben, über unseren Herrn, über seinen Leib, seinen Geist, seine Seele, haben wir auch einen Hinweis für uns selbst. Mir ging es als junger Mensch so, ich habe immer wieder gehört, wenn du stirbst, dein Geist geht zu Gott und dein Leib kommt ins Grab. Dann habe ich immer gefragt, was ist mit meiner Seele? Hat mir keiner eine Antwort gegeben. Ich habe das also nie gehört in einer Predigt. Dann war ich in einer Bibelstunde vorne im Haus in der Nähe von Darmstadt. Mag 1948 gewesen sein, das ist lange her. So eine Privatbibelstunde, ganz schön. Ein älterer Herr mit weißem Haar, weißem Bart, vorne in Erscheinung. Man nannte ihn Professor. Der hat eine Bibelstunde gehalten, war sehr schön. Nachher war noch ein Kaffee trinken und siehe da, ich, der Jüngling, wurde dann gesetzt neben dem Herrn Professor. Und weil er eine gute Stunde gehalten hat, da dachte ich, den werde ich jetzt fragen. Ich sagte, lieber Bruder, sagen Sie mal, ich habe gehört, mein Geist geht zu Gott, mein Leib geht ins Grab. Sagen Sie, was wird mit meiner Seele? Er lächelte wohlwollend, ach du armer Bub, du weißt gar nichts. Ich will dir die Antwort geben. Er hielt seine Hand an den Mund, kräftig geblasen, mit anderen Worten, die wird aufgelöst. Ich glaube, er meinte mir eine gute Antwort gegeben zu haben. Ich war sehr traurig. Ich dachte, Gott hat mir eine Seele gegeben und die wird aufgelöst. Das kann nicht sein. Nun habe ich ja glücklicherweise die Gnade gehabt, dass meine Brüder mir gesagt haben, lest jeden Tag die Bibel. Nach Möglichkeit lest jeden Tag drei Kapitel und habt im Jahr ungefähr einmal die Bibel durchgelesen. Wenn ihr 60 Jahre gläubig seid, habt ihr 16 Mal die Bibel durchgelesen. Das habe ich dann gemacht. Und dann kam ich da eines Tages an die Stelle in Jesaja 42. Gott stellt seinen Auserwählten, seinen Sohn vor. Mein Auserwählter, und dann kam es, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Oh, habe ich gedacht, Gott hat eine Seele? Habe ich bis dahin noch nicht gewusst. Und da war mir klar, wenn Gott eine Seele hat, wird meine Seele nie aufgelöst. Aber unsere Seele ist krank. Keiner hat eine ganz gesunde Seele. Keiner ist frei von Sünde. Jede Sünde verdirbt die Seele. Nun hat Gott einen wunderbaren Weg, gerade für Kinder Gottes. Unsere Seele soll geheilt werden. Es gibt die Bitte in der Bibel, Herr, heile meine Seele, ich habe gesündigt. Nun hat Gott ganz wunderbare Wege. Wenn wir einmal die ganzen Worte der Bibel durchgehen, gerade im Neuen Testament über die Seele, man würde nur erstaunen. Was mir damals als Jüngling schon einen großen Eindruck gemacht hat, die Stelle, dass die Seele mehr wert ist als das ganze All. Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und seine Seele einbüßte? Dachte ich, das ist ein Wort. Deine Seele, einen größeren Wert als das ganze All, dann muss es doch was um die Seele sein. Ja, und dann geht man dem Wort der Seele weiter nach. Dass meine Seele nicht gesund ist, das habe ich bald gemerkt. 1. Petrus, Brief, Kapitel 1, Vers 9, das Wort war mir sehr wichtig. Als Endertrag des Glaubenslebens kann es die Errettung der Seele geben. Also nicht am Anfang, als Endertrag des Glaubenslebens. Am Anfang des Glaubenslebens haben wir die Errettung des Geistes. Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Können wir an der Bibel studieren und haben eine wunderbare Gewissheit. Aber nun gibt es ein Ende des Glaubenslebens. Und Endziel des Glaubenslebens, Errettung der Seele. Ich will noch ein Wort nennen, aber dann höre ich auf. Steht, glaube ich, Hebräerbrief, Kapitel 10, ja, das sind 30, letzte Vers ist voll. Da heißt es von der Errettung der Seele. Errettung heißt Soter. Nun habe ich gefunden, da steht im Griechischen ein anderes Wort. Und ich fand dann bei Bruder Langenberg, da hat das Wort schöner wiedergegeben, Vollaneignung. Wir dürfen kommen zu einer Vollaneignung der Seele. Und das möchten wir haben. Das ist das, was Paulus ja an die Thessalonicher geschrieben hat. Er selbst, der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch, euer Geist ganz, samt Seele und Leib, tadellos am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Dann hat diese herrliche Botschaft vom Sohne Gottes auch eine Botschaft für uns persönlich. Ja, damit möchte ich schließen. Zeit ist auch, glaube ich, um.